Original verkorkt, der Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden. Herzlich willkommen zum Wein am Sonntag am 27.12.2020. Es ist die letzte Sendung des Jahres und weil das so ist, möchte ich keinen einzelnen Wein vorstellen, sondern meine Entdeckung des Jahres. Diese Entdeckung ist das Weingut mit dem sehr ungewöhnlichen Namen Heiligenblut. Das Weingut liegt in Alzey-Weinheim und wird von Christian und Martin Hahnemann bewirtschaftet, die ich im September besucht habe. Alzey-Weinheim dürfte regelmäßigen ZuhörerInnen bereits durch Chris Barth und Alexander Giesler bekannt sein. Heiligenblut besteht im Prinzip aus zwei Weingütern oder besser gesagt zwei unterschiedlichen Linien, nämlich der klassischen Linie der Familie Hahnemann und der seit 3 Jahren, also seit 2018 neu geschaffenen Linie der Brüder Christian und Martin Hahnemann. Das Weingut liegt so am östlichen Ende des Ortes und sieht aus wie eine in die Jahre gekommene Villa italienischen Stils, die so eines leichten Make-ups bedarf. Tatsächlich sind die Hahnemanns dabei, die Villa, in der ihre Großmutter noch lebt, nach und nach wieder in einen etwas respektableren Zustand zu versetzen. Ist allerdings ein Riesenprojekt, weil eben um die Villa herum auch noch so einiges anderes renovierungsbedürftig ist. Sie haben mit den Außenanlagen begonnen, da gehört ein großer Teich zu, samt Springbrunnen, der auf der anderen Seite der Hauptstraße liegt. Also mittlerweile geht eben sozusagen die Hauptstraße auch zur Autobahnanbindung eben dadurch. Und das hört man auch gleich in den O-Tönen, weil ich während meines Besuchs ein bisschen was aufgenommen habe. Und das ist im Hintergrund also durchaus präsent. Ja. Zum Ensemble des Weinguts gehört eben allerdings nicht nur die Villa, sondern auch eine Kapelle, die ist bereits sozusagen renoviert worden im Laufe der Zeit, weil sie auch als Außenstelle dient, um Hochzeiten durchführen zu können. Und ein Turm. Die Villa wurde ab 1826 von Josef Emele, einem Richter aus Mainz, erbaut. Der ließ damals neue Terrassen auch anlegen, also Weinbergsterrassen. Und inmitten dieser Terrassen eben die Villa samt Felsenkeller, in dem heute eben ein Teil eben des Weinkellers auch vorhanden ist. Emele war auf den Ort gekommen, weil eine Legende besagt, dass dort im Jahr 454, als der Hundensturm im Rahmen der Völkerwanderung eben durchs Land zog, mit Attila, dem Hundenkönig, eben Christen von Hunden dort niedergemetzelt wurden, was die Errichtung einer ersten Kapelle im Jahr 746 durch den heiligen Bonifatius zur Folge hatte und ebenso das Anlegen der ersten Weinberge, also die sollen wohl in die gleiche Zeit gefallen sein, nach Aufzeichnungen aus dieser Zeit. Und aus dieser Legende resultiert eben der Name Heiligenblut. Nach Josef Emele kam Georg Balz, der das Weingut erwarb, nachdem er in Hamburg bei den Singer-Nähmaschinenwerken zu einigem Wohlstand gekommen war. Der kam aus der Ecke, er ließ 1887 den Turm und 1890 die Kapelle, typisch romantischen Stil errichten und veränderte auch den Stil der Villa so Richtung Belvedere, also wirklich so italienisch als Sommerfrische, also er hat es auch wirklich als Sommerfrische, als Sommerresidenz eben genutzt. Und interessanterweise, und das war jetzt lange Zeit vergessen, erregten die Weine damals auch schon Aufsehen und wurden ähnlich teuer verkauft wie die aus Nierstein und dem Scharlachberg von Bingen. Also wenn man in alte Aufzeichnungen schaut, dann sind die eben in den 1830er, 40er, 50er Jahren auf dem gleichen Niveau eben verkauft worden. 1924 dann gelang das Weingut in den Besitz des Juristen und Geschäftsmanns Leonhard Hahnemann und Christians und Martins Großmutter Ingeborg, eigentlich eine Norddeutsche, hat das Weingut dann weitergeführt, alleine, weil ihr Mann recht früh gestorben ist. Die hat es dann irgendwann an ihren Sohn Gerhard weitergegeben, den Vater von Christian und Martin. Und die haben das jetzt, also vor allem Christian hat das Weingut dann eben 2017, 2018 übernommen. Ich habe sie dann einfach gefragt, ob das klar war, dass sie das Weingut schon immer weiterführen wollten.
Gar nicht so, also es hat uns immer fasziniert, ja, hier, ja. Aber so, sagen wir, bis 18, bis ich 18 Jahre alt war, wusste ich jetzt nicht unbedingt, dass ich unbedingt Winzer werden möchte. Also bei uns war das halt eher so, ja, gehst jetzt in den Wingert mal heften, gehst jetzt mal hier arbeiten. Und das hat uns das immer so ein bisschen Spaß gemacht, aber dann irgendwie auch nicht, weil es dann auch teilweise Zwang war. Aber das hat sich dann irgendwie ganz, ganz schnell so entwickelt. Dann habe ich gesagt, ich mache ein Praktikum beim Daniel Wagner in Sievesheim. Und das war auf einmal so komplett irgendwie die Weinwelt anders kennengelernt und da bin ich ihm auch extrem dankbar für, weil halt, wenn du so ein Feuer entfacht bekommst und siehst, wie das mit Gastronomie funktioniert, mit geilem Essen, mit dem Ganzen hinten dran, dann ist das eine kranke Welt und das ist das, wofür wir jetzt leben und brennen und das hat eher so ein bisschen den Grundstein gelegt und ich glaube, das ist dann irgendwann auf Martin auch über...
Das war nach dem Abi, ich glaube 18, 19 oder so war er dann, als er zum Daniel gegangen ist. Ich gerade 15, 16, also wir sind 3 Jahre auseinander. Und dann hat mich das auch so mit 16 irgendwann, dann kam so und geil und macht Bock und geile Weine sind richtig stark, sowas gibt alles. Und da kam es dann so, dass wir gesagt haben, hey, wir verstehen uns so gut, wir machen das einfach zusammen und machen hier, was geht.
Und dann gab es halt so von 15 bis 17 ungefähr, war dann so ein bisschen die Findungsphase. Ich meine, wir sind jetzt immer noch dabei, ja, klar. Aber da war es so ein bisschen abchecken, was ist eigentlich hier, welche Potenziale kann man nutzen, wo muss man sich drauf fokussieren, was ist vielleicht nicht so wichtig. Und da kamen halt direkt so 2 große Themen auf. Das ist einmal der Riesling als Hauptthema und die Scheurebe so als Nebenthema. Mhm. Ich war dann 17 bei Kai Schätzel gewesen. Mhm. Und da kam dann eben noch so das Kabinettthema dazu, was halt auch super geil zu unserem Klima hier passt, was ja sehr, sehr windoffen ist. Ja. Der Alex hat es ja auch in dem Podcast schon mal gesagt gehabt. Also Weinheim ist ein kühlerer Teil von Rheinhessen. Wir haben extrem viel Wind, eben vulkanische Böden, teilweise Sandstein, Rotliegend, teilweise eben Mellerfür und sandige Böden. Und dazu eben dann kühles Klima, gibt halt richtig coole mineralische Rieslinge, wo du halt im Prinzip nicht viel machen musst. Der Ertrag ist sowieso niedrig bei den kargen Böden. Wenn du das dann halbwegs geil hinstellst, dann kommt meistens ein guter Wein raus. Wenn du da halt dann noch an den letzten Stellschrauben ein bisschen tweakst, so dann kann das schon sehr, sehr groß werden und da hoffen wir, dass wir dann irgendwann hinkommen.
Ja, und da sind Sie eigentlich dabei, muss man sagen, denn Sie haben dann eben 2018 angefangen, Ihre eigene Linie gestartet und sind sehr früh von Nils Lackner und Patrick Kusch vom Konzept Riesling in Düsseldorf entdeckt worden und auch direkt ins Programm gerutscht. Und eben zusammen mit der Tatsache, dass Sie ja weiterhin die Weine auch für die Eltern machen, ist das eigentlich eine gute Voraussetzung dafür, ganz entspannt die eigene Linie auszuarbeiten. Das Zentrum des Weinguts ist die Monopollage direkt am Turm. Das ist wie ein Klo, ein ummauerter 3 Hektar Weinberg namens Heiliger Blutberg. Das ist eine Lage, die von Mellerfür durchsetzt ist, also ein recht leichter Boden, aber kargsteinig mit alten Parzellen, teils 60 Jahre alt. Ansonsten eher 25 Jahre alte Parzellen insgesamt. Also da steht sehr viel Riesling drin. Insgesamt hat das Weingut so 20-30% Riesling, der aber eben weiter ausgebaut werden soll. Dazu gibt's viel Scheurebe, auch alten Silvaner und so eine ganze Menge an Rebsorten, die sich eben in diesen typischen rheinhessischen Weingütern irgendwann im Laufe der Zeit zusammengesammelt haben. Wie das Ganze dann im Weinberg aussieht, dazu habe ich die beiden gefragt, weil wir ja dann doch ein Schnittchen auch durch die Weinberge gegangen sind.
Die Säure, die gefällt uns auch sehr gut dieses Jahr. Also es ist teilweise echt krass. Wir haben unseren Blutberg-Kabinett 20, haben wir mit 15 Säure gelesen, hatten dann Maischestandzeit gegeben und der kam dabei 13 jetzt im Endeffekt im Tank raus.
15 Säure gelesen?
Ja. Also richtig geil. Okay. Direkt on point, 73 Grad.
Ja.
15 Säure, Maischestandzeit 13. Ja. In der Flasche wird dann wahrscheinlich 11, 12, irgendwie sowas in der Richtung haben. Aber da sind wir echt saufroh drüber.
Weil also was für ein Alkoholgehalt? Was wird der haben?
Nur 8 oder?
Ja, 7,5, 8. Also wir sind da echt, wir sind 19 hatte der 9, da war die Alkoholausbeute ziemlich hoch. 17 waren es 8,5, aber mehr Restzucker. 18 waren es auch 8,5, aber weniger Restzucker. 19 sind wir dann Restzucker nochmal weiter runter, aber dafür halt Alkohol ein bisschen hoch. Und 20 wird, denke ich, jetzt so das erste Jahr, wo wir richtig zufrieden sind mit Zeitpunkt, mit Restzucker, mit allem drum und dran.
Jetzt die letzten 3 Jahre so ein bisschen uns auf verschiedene Faktoren so eingependelt und geguckt, wie uns das und das gefällt. und glauben, dass wir jetzt eigentlich so in etwa das gefunden haben, wo uns Kabinett für unseren Standort hier am meisten Spaß macht.
Ja, während Christian nach Geisenheim gegangen ist, hat der 3 Jahre jüngere Martin zunächst eine klassische Winzerausbildung bei Spieß und bei Karl May gemacht und studiert jetzt noch BWL in Münster zu Ende. Einfach damit auch das Wirtschaftliche im Weingut direkt so ein entsprechendes Fundament hat, denn das muss ja auch passen in so einem 15 Hektar Weingut. Christian war unter anderem 2015 bei Daniel Wagner, also bei Wagner Stempel, 2016 im Chateau Montelena in Napa Valley und 2017 bei Kai Schätzel. Und 2017 war auch tatsächlich der erste Jahrgang des Cabi aus dem Blutberg, der 2018 schon beim Riesling-Zweck bei uns hier in Hamburg sehr gut aufgenommen worden ist. Habe ich damals gar nicht mitbekommen, war wahrscheinlich am Tisch von Konzept Riesling, die ja damals auch Sponsor waren. Und ja, hat aber eben sozusagen direkt gute Kritiken bekommen und ist auch direkt sozusagen im richtigen Umfeld platziert worden, wenn man so will. Währenddessen sind wir dann den Turm hoch, der aktuell eben auch renoviert wird oder in größeren Teilen schon renoviert worden ist. Denn die Hannemanns haben zusammen mit dem dortigen Weinbauverein und Tourismusverein und so weiter mit den Behörden der Stadt so nach und nach mit Hilfe auch durch Spenden von interessierten Freunden und so weiter eben die Originalfenster dieses Turms rekonstruiert und eben wieder neu gießen lassen, mit Hilfe eben alter Techniken, die damals in dem der Zeit eben auch dafür angewandt wurden. Und wenn man dann oben steht auf dem Turm, dann hat man eben einen ganz wunderbaren Blick wirklich über diesen Teil von Rheinhessen bis in die Pfalz und den Donnersberg, der so ein bisschen die Wetterscheide darstellt. Und Alzer Weinheim ist ja tatsächlich die zweit- oder drittletzte Gemeinde vor der Pfalz.
Also hier hast du im Prinzip den gesamten Blick. Da hinten fängt Alzey an, also das, da wo das Häuschen ist, ist schon die Alzeyer Gemarkung. Und der Rotenfels zieht sich dann so dahinter, hinter der Autobahnbrücke. Und wie gesagt, also hier entlang ist überall leichter Boden Mellerfür. Das geht hier am Blutberg weiter, siehst du auch unten an der Straße, da ist die Bruchsteinmauer draufgebaut wirklich. Ja. Zieht sich da, wo wir in der Grotte waren, hier unten entlang, über unseren Berg und hinten an der Kapelle, da wo das Zelt und die Fahne ist, dahin weiter. Ja, dann verschwindet es, dann wird es ein bisschen lehmig, sandig. Da ist dann auch die Weinheimer Trift, also so eine alte Meerestrift.
Okay.
Wo dann halt noch ein anderes Zeitalter als das Rotliegende eben noch mit dazukommt und sich vermischt. Und dann weiter.
Ist aber nicht kalkig.
Nee, ist wirklich sandig.
Sandig.
Ja. Dann wird's eben weiter hinter, wird's dann irgendwann wieder rot. Das ist dann ein Teil von vom Kirchenstück. Wird's dann wieder rot und der letzte Hügel da hinten, das ist die Hölle. Da ist es dann eben ganz rot und hinten da, wo es so ein bisschen ins Tal runter geht, da ist der Mandelberg.
Ah ja, genau.
Richtung Nachbardorf Offenheim.
Ja.
Quasi direkt unter der Sonne jetzt.
Ja.
Und da ist dann auch wieder ein bisschen Meller für. Auch alte Terrassenlagen, die leider nicht mehr bewirtschaftet werden. Aber das ist so im Prinzip so ein bisschen die Bodenverteilung hier von Weinheim. Alles ein riesen Südhang, alles ziemlich windoffen und dadurch eben richtig coole Bedingungen, um einen geilen Riesling zu machen. Mhm. Ja, und da hinten siehst du den Donnersberg und über den Hügel drüber fängt dann die Nordpfalz an.
Ja.
Und hier kommen wir abends eigentlich immer am liebsten hoch, weil hier hast du eigentlich den geilsten Sonnenuntergang, den es hier in der Nähe eigentlich zu finden gibt.
Ja.
Und hast halt auch einen super Ausblick wirklich über alle Weinberge von Weinheim.
Der Turm steht eben am Klo, am Heiligen Blutberg, wo die beiden eben noch so einiges vorhaben auch. Also ich gehe mal davon aus, also gerade wenn man die historischen Quellen liest, dass die Weine eben sehr bekannt waren aus dieser Lage, dass sie eben diesen speziellen kargen Mellerfürboden besitzen, dass Alzey-Weinheim eben eine sehr kühle, vergleichsweise kühle Lage für Rheinhessen ist und insofern auch im Zuge des Klimawandels wahrscheinlich noch interessanter werden wird, während es andere Ecken von Rheinhessen geben wird, die mit Hitze und vielleicht auch mit Trockenheit zu kämpfen haben, dürfte das so bei Alzey eine der interessantesten Ecken werden auf Dauer. glaube ich, dass dieser Klo tatsächlich, dieser heilige Blutberg, auf Dauer zu den wiederentdeckten Spitzenlagen auch an Hessens werden könnte. Und ich finde, die Weine, die die beiden jetzt schon aus dieser Lage machen, sprechen dafür, weil es sehr eigenständige und auch wirklich sehr komplexe Weine schon sind, die aber eben gleichzeitig auch diesen Stil schon tragen, den die beiden haben möchten, in dieser Mischung aus recht früher Lese mit knackiger Säure und einer etwas verlängerten Maischestandzeit, die das Ganze dann so ein bisschen relativiert und so weiter und so fort. Das sind ja schon sehr interessante Weine, die beiden da machen. Und da wird wahrscheinlich noch so einiges zukommen, weil eben noch so ein bisschen alter Silvaner dort steht, weil sie auch noch mehr Riesling in diesem Weinberg pflanzen werden. Und wir sind dann eben durch den Klo durchgegangen, Richtung Scheurebe-Weinberg. Und auch das ist was sehr Besonderes in diesem Weingut.
Jetzt an den Bäumen, da ist diese Abbruchkante vom alten Urmeer, diese
Trift. Ah ja, okay.
Ich müsste das jetzt geologisch, müssen wir das glaube ich schon mal nachgucken. Aber im Endeffekt ist es so, dass es hier ja eine Halbinsel war, vor, was war das, 30 Millionen Jahren oder so. Und das ist dann im Prinzip hier in Weinheim, dann in Sieversheim nochmal. Da gibt es auch so verschiedene Geologie-Wanderwege. Und das ist so die zweite Zeit, die eben neben diesem Vulkangestein rot liegenden ja. eben auch noch hier reinkommt. Jo, und so kommen halt die Unterschiede. Dann hast du halt hier so ein bisschen eher weißeren Sandstein, wo es halt hier noch richtig Fettmeller für ist. Mhm. Jo. Ganz cool ist noch, diesen Winger, den hat uns Roma angelegt. Das sind 55 Jahre alte Scheureben. Also Scheurebe ist ja so unser zweites größeres Thema. Scheukabinett. Keine Ahnung, ey, das macht einfach Spaß. Das musst du auch nicht erklären, weißt du? Das ist einfach, funktioniert einfach.
Also Scheurebe generell als Sorte ist auch sowas, das ist auch so genauso ein Allrounder wie Riesling einfach. Und das finden wir so geil. Die Trauben schmecken schon einfach nur Bombe. Also sind zum Essen schon richtig gut. Du kannst geile trockene Weine draus machen, du kannst Kabinette draus machen. Scheu könnte auch, also kann auch edelsüß sein, ja. Also Scheurebe ist so facettenreich.
Ja.
Und wir sind mega froh, dass wir hier auch so alte Reben sogar haben. Ich glaube, es gibt kaum irgendwie ältere Scheureben oder sehr, sehr wenige in Rheinhessen überhaupt. Unser Urgroßvater hat damals, als die Sorte im Versuchsstadium noch war, schon darauf gesetzt und das für interessant befunden. Und deshalb können wir jetzt auch auf so geil alte Reben hier zurückgreifen.
Die Weine werden bei den beiden in zwei Weinkellern ausgebaut. Der eine liegt eben in diesem Felsenkeller unterhalb der Villa und der andere ist ein bisschen abseits und da finden sich vor allen Dingen Holzfässer. Die beiden haben wir auch in Zukunft vor, das meiste eigentlich eher im Edelstahl auszubauen, aber sie experimentieren eben mit gebrauchtem Holz, mit größeren Fudern, mit alten Fudern, um mal zu sehen, wie eben die verschiedenen Rebsorten und die verschiedenen Lesezeitpunkte sozusagen auch reagieren mit den Holzfässern. Und ich denke, da ist so auf Dauer noch einiges Interessantes zu erwarten, was eben gerade auch aus diesem Experimentierkeller hervorkommen wird. Silvaner haben die beiden schon angesprochen, eben von alten Reben. Chardonnay gibt es eben schon. Und da wird mit Sicherheit noch so ein bisschen was anderes kommen. Im neueren Keller sozusagen, im Edelstahlkeller, da wo eben auch die Technik steht, haben wir dann schon das probiert, was eben damals, also 2018, tatsächlich noch geblubbert hat. Man hört es auch und eben teilweise auch gerade erst zu Ende vergoren war, nämlich vor allem in die Kabis.
Das ist besagt mit 13 Säure.
Also die er jetzt noch hat.
Genau.
Ja. Konnte man durch die hohe Säure auch ohne große Probleme auch eine gewisse Maischestandzeit noch machen, was wir immer sehr cool finden, wenn die Säure denn da ist. Und da haben wir gedacht, bei 15, der kann das vertragen. War auch was wir bei den Kabinetten dieses Jahr dann auch mehr gemacht haben als in den Jahren davor, eben durch die Sicherheit auch noch genug Säure zu haben. Und bis jetzt gefällt uns das sehr, sehr gut.
Das ist ziemlich gut.
Also Maischestandzeit ist ein großes Thema.
Das ist halt tierisch im Zug.
Ja, und ich möchte lieber ein bisschen früher lesen, dafür dann meistens dann Zeit machen können.
Ja.
Das ist auch kein Gramm angesäuert. Das ist komplett so, wie es aus dem Weinberg kommt.
Schmeckt auch nicht angesäuert.
Ja. Und das ist halt extrem wichtig für uns. Und das hat sich bis jetzt auch in der Stilistik so gezeigt, dass es irgendwie cool ist, dass du halt diese mindestens mal 18 Stunden, das sind jetzt, was war das, zwei Tage oder so. Oder?
Ja,
der Trockene, der hat sogar noch
24, 30 Stunden oder so.
Und das finde ich auch cool. Und ich glaube, da geht es auch hin, dass du halt wirklich guckst. Es ist ja, physiologisch ist es ja schon viel früher reif. Viel früher als 85, 90 Grad. Und wenn du halt dann mit 82, 83 die Trockenen auch liest, dass es physiologisch reif ist, und du halt aber halt 12, 13 Säure noch hast, und dann eben mit einer Maisstandzeit das runterholst, ist das halt für uns viel cooler, als wenn du das halt überreif am Stock lässt, dass es dann vielleicht nur noch 8 oder 9 Säure hat, und dann halt einfach nur so erpresst. Das ist so im Prinzip so unsere Herangehensweise.
Es gibt halt auch viele Leute, die sowas trinken. Ne? Das kommt ja auch dazu.
Ja.
Das muss ja auch haben. Aber ja. Es ist halt glücklicherweise wieder so. Ja, sehr cool.
Kabinett.
Ja.
Dauert jetzt noch ein bisschen, bis er gefüllt wird. Das ist gerade eben.
Ja, der Besuch des Weingutes hat dann natürlich irgendwann geendet in der Probierstube, die ich jetzt nicht zitieren werde, weil wir einfach noch, glaube ich, 2 Stunden über die Weine gesprochen haben. Aber das werden wir mal auch zu einem anderen Zeitpunkt nochmal nachholen. Auf jeden Fall zeigen die beiden ein kleines, aber überaus feines Portfolio an Weinen, finde ich, mit einem Chardonnay, der noch eher so zu den Experimentierweinen gehört. Was wirklich begeistert, sind die Rieslinge und die Scheureben, die jeweils trocken und auch weniger trocken ausgebaut werden in trockenen und weniger trockenen Kabinettvarianten und dann eben als Krönung sozusagen schon, wenn man so will, das große Gewächs des Weinguts eben aus der Monopollage Heiliger Blutberg. Und das ist deswegen meine Entdeckung des Jahres, weil die beiden schon jetzt im dritten Jahr, im Prinzip ja erst mit 2 Jahren auf der Flasche, wirklich schon so eigenständige Weine machen. Ja, das sind Jungs, die in den größeren Weinführern dann irgendwann in 4, 5 Jahren vielleicht als Entdeckung gefeiert werden. Aber das kann man jetzt schon machen, weil ich finde die Weine aus diesen beiden Jahrgängen und das, was ich jetzt aus dem Fass probiert habe, einfach schon so klar für sich spricht. Ja, für eine Idee, die die beiden haben, die wahrscheinlich irgendwann noch feiner umsetzen werden, noch mehr Stellschrauben finden, an denen sie drehen können. Aber das ist jetzt schon einfach sehr schön und ist jetzt schon sehr gut und hat jetzt vor allen Dingen eben schon Charakter. Und obwohl sie total eng sind mit den anderen Winzern ihrer Generation in Rheinhessen, also wie Jason Gröbe oder Martin Otto Wörner, also Matto oder Chris Barth oder wie sie auch heißen, die ja krassere, alternativere Weinstile auf die Flasche bringen, gehen die halt sehr klar ihren Weg. Und der sagt halt, wir sind hier in einer gewachsenen historischen Umgebung, die verlangt einfach auch danach, dass wir in einem gewissen Maße klassische Weine machen, die aber trotzdem natürlich irgendwie modern sind, in dem Sinne, dass sie eben auch die Trinkgewohnheiten dieser Zeit widerspiegeln, also die Trinkgewohnheiten von der Generation, für die sie die Weine eben auch machen. Und dabei setzen sie eben auf vor allen Dingen auf zwei Rebsorten, die, von denen sie halt sagen, dass die anderen, die jetzt in ihrer Generation mit Wein anfangen in Rheinhessen, eben gar nicht mehr so stark draufsetzen, nämlich Riesling tatsächlich und auch Scheurebe, die ja aus der Ecke kommt, die also tatsächlich ja in Alzey entstanden ist und die aber eben eigentlich ein echtes Potenzial hat als eine duftige, fruchtbetontere Sorte, die aber eben auch sehr schön auf diese unterschiedlichen Terroirs anspricht, die beiden eben auch haben. Und das merkt man eben in den Weinen sehr schön. Und ich freue mich darauf, wenn der Silvaner noch mit dazukommt. Christian sagt ja, Silvaner pflanzt man nicht neu, Silvaner hat man. Und wenn man Silvaner hat, dann sollte man eben auch was draus machen. Das wird also auch kommen und darüber würde ich mich eben freuen, weil ich ja jetzt seit einiger Zeit auch wieder zu denen gehöre, die propagieren, dass eben Silvaner in Franken, aber eben auch gerade in Rheinhessen, wo Silvaner so stark war, eben auch eine Zukunft haben sollte, in dem die Rebsorte eben auch anders ausgebaut und anders begriffen wird, als sie das in den letzten Jahrzehnten getan wurde sozusagen. Und ja, das ist also meine Entdeckung des Jahres. Das hat sich doch so ein bisschen festgesetzt, nachdem ich jetzt über die letzten Wochen auch noch mal einige ihrer Weine probiert habe. Und das ist ein Projekt, das sehr unterstützenswert ist, finde ich. Und die beiden, und ich glaube, das hörte man auch in den Originaltönen, da ist einfach extrem viel Herzblut da drin, aber eben auch schon sehr viel Können und selbst mit der kurzen Zeitspanne schon eine Erfahrung, aus der sie schöpfen. Und das in Verbindung sozusagen mit dem mit der Offenheit zu experimentieren und das Ganze noch weiter voranzubringen, ist es einfach passend gewesen, finde ich, für die letzte Sendung des Jahres. Ich wünsche euch einen schönen Jahresausklang aus diesem teilweise sehr absurden, sehr besonderen, auf jeden Fall sehr besonderen Jahr, sehr ungewöhnlichen Jahr. Ich hoffe für uns alle, dass 2021 irgendwann, vielleicht so ab Mitte des Jahres, wieder etwas entspannter wird, wir uns wieder häufiger sehen können, wir ein bisschen mehr unterwegs sein können, auch um eben für mich natürlich, um persönlich wieder Podcasts aufnehmen zu können und Menschen zu treffen aus der Weinwelt, um euch eben auch neue Geschichten und Erlebnisse bieten zu können. Also alles Gute für euch und immer in der Hoffnung, dass ihr einen guten Wein im Glas habt, auch zum Jahresausklang. Ein paar Schaumweinempfehlungen habe ich ja gegeben. Es gibt ja noch so viel mehr. Das macht eigentlich die Faszination des Ganzen aus. Und das ist für mich auch so die Grundlage dessen, jede Woche eine neue Sendung zu machen. Und ich habe vor, das im kommenden Jahr weiterzuführen. Ich danke auch allen, die angefangen haben oder das auch schon kontinuierlich über die letzten Jahre machen, nämlich den Podcast zu unterstützen auf verschiedenen Wegen, sei es über direkte Spenden sozusagen, direkte Zuwendungen oder eben über Steady, was ich jetzt in diesem Jahr neu eingerichtet habe. Denn letztlich ist, auch wenn da viel Herzblut drin steckt, ist es sehr viel Zeit, die in diese Podcasts und Artikel, vor allen Dingen aber natürlich in die Podcasts, weil es die regelmäßigen Erscheinungsformen sind, einfließt. Und ich freue mich, dass es Menschen da draußen gibt, die das eben wertschätzen und entsprechend unterstützen. Also vielen Dank dafür und macht's gut, bis ins nächste Jahr. Tschüss.